Ich hatte es fast. In der Mitte gibt es diese Stelle, wo das Tenorsaxophon wie ein betrunkener Gigolo um die Trompete herumscharwenzelt, sich entfernend, sich heranpirschend. Wenn Train die Passage spielt, hört man die blaue Lok förmlich durch die Nacht stampfen. Mein Blue Train klingt, als ob der Heizer vor dem Ofen eingeschlafen wäre. Aber diesmal war ich ganz gut, auf jeden Fall näher dran als je zuvor. Das Sax tat, was es wollte, was es sollte, das Tao des Bebop. Ich hatte es fast. Aber dann haute mich die Türklingel raus, womit der Zug für heute wohl abgefahren ist. Es klingelt schon wieder. Seufzend setze ich das Instrument ab. John Coltrane schaut mich fragend an. »Das war besser«, sagt er. »Versuch es gleich nochmal.« Ich ignoriere den holographischen Musiklehrer, stelle das Instrument auf den Ständer und sage dem Haus, es möge eine Verbindung zur Gegensprechanlage herstellen. Vor mir erscheint ein Fenster, in dem eine Frau mit asiatischen Gesichtszügen zu sehen ist. Ich tippe auf Japanerin. »Ja, bitte«, sage ich. »Guten Abend, darf ich hochkommen?«, fragt sie auf Englisch mit leichtem französischen Akzent. »Es ist schon nach 10. Nicht, dass ich Öffnungszeiten hätte, aber die meisten Klienten tauchen zwischen 8 Uhr morgens und 5 Uhr abends auf. Was keineswegs bedeutet, dass mich nicht schon welche um Mitternacht aus dem Bett geklingelt hätten, aber dass jemand in Fleisch und Blut so spät vorbeikommt? Eher ungewöhnlich. Abend. Geht es um einen Auftrag?«, frage ich. »Ja?« Kurze Pause. »Es geht um Ihr Spezialgebiet.« »Mein Sachsspiel meint sie bestimmt nicht.« Ich bitte sie hoch, 4. Stock links, die Tür mit dem Milchglas und der Aufschrift G.K. Singh, Quästor. Einen Fahrstuhl gibt es nicht. Das verschafft mir ausreichend Zeit, von meiner Wohnung in mein Büro im selben Stockwerk gegenüber zu wechseln und mich hinter dem Schreibtisch zu verschanzen. Im Vorbeigehen werfe ich einen Blick in den Garderobenspiegel. Ich trage ein graues Kapuzenshirt mit einem prominenten gelben Fleck in der Bauchgegend. Es gab Windaloo. Außerdem könnte ich eine Rasur gebrauchen. Ich kann eigentlich immer eine Rasur gebrauchen. Verdammte Bengalengene. Kurz erwäge ich, einen Anzug über mein Freizeitoutfit zu projizieren, entscheide mich jedoch dagegen. Wer zu dieser späten Stunde kommt, muss den Froschprinz nehmen, wie er ist. Ich lausche dem Knarzen der Treppenstufen. Kurz darauf höre ich, wie sie die nur angelehnte Vordertür öffnet und eintritt. Sekunden später steht sie vor meinem Schreibtisch. Sie ist um die 60 und in etwa so kurvenreich wie ein Röntgenbild. Ihr schwarzer Business-Zweiteiler ist angesichts der späten Stunde entschieden zu knitterfrei. Holo Polish, vermute ich. Ob sie ihr Gesicht ebenfalls digital glatt gebügelt hat? Ich stehe auf und reiche ihr die Hand. Sie greift danach. Meine ist schön warm. Ihre ist eisig. »Guten Abend, Mrs. Pierrette Mumeshi.« Sie lässt meine Hand los. »Mr. Singh? Mr. Galahad Singh?« »Derselbe.« Wir setzen uns. Sie lehnt mein Getränkeangebot ab. Stattdessen holt sie eine Mappe aus ihrer Aktentasche. »Ich möchte Sie beauftragen, eine Person zu finden.« Ich nicke. Sie wischt in der Luft herum. Das 1:3 Holo einer Frau erscheint auf meinem Schreibtisch. Sie ist schlank, ganz in schlichtes Schwarz gekleidet. Die dunkelblonden Haare sind zurückgebunden, insgesamt eher der praktische Typ. Sie dürfte Ende 30 sein. Ihre dunklen Augen verraten mir, dass sie intelligent ist und außerdem unglücklich. Könnte zusammenhängen. Juliette Perrot, 37, wohnhaft in Paris. Sie ist Softwareentwicklerin und arbeitet bei Cryptocarbon. »Sagt mir nichts«, erwidere ich. Sie mustert mich einen Moment lang und beschließt dann, dass ich nicht die verlorene Tochter meine, sondern die Firma. Klein, aber fein. Cryptocarbon entwickelt Verschlüsselungsverfahren für Uploads. Ich tippe mit einem Finger gegen meine Schläfe und schaue Mumeshi dabei fragend an. Sie nickt. Genau solche Uploads, ja. Juliette ist am 14. April nicht zu einem Geschäftstermin erschienen, persönliches Meeting mit ihrem Chef morgen zum 11 unweit des Trocadero. Zumindest ist das bisher mein bester Anhaltspunkt. Vielleicht ist sie auch schon vorher verschwunden. Die 2 Tage davor hat sie von zu Hause gearbeitet. Wie ihr Privatleben war, mit wem sie abends ausgegangen ist, das wissen wir nicht genau. Insofern lässt sich auch nichts mit Bestimmtheit ermitteln. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie hier kurz unterbreche, Mrs. Mumeshi. Aber könnten wir noch mal einen Schritt zurückgehen? Sie guckt etwas unwirsch. Ärgert sich offenbar, dass ich sie unterbrochen habe, wo sie gerade so schön in Schwung war. Ich denke an mein entgleistes Sax-Solo. Ausgleichende Gerechtigkeit ist das, mehr nicht. »Zurück?«, fragt sie. Ich lächle einen Tick zu breit, ist eine meiner Maschen. Der dunkle Teint lässt mein Lächeln besonders strahlend wirken. Dazu mache ich meine tiefbraunen Augen weit auf. Das verfehlt selten seine Wirkung. Mumeshi scheint für mein Geklimper jedoch nicht empfänglich zu sein. Könnten Sie mir zunächst sagen, in welchem Verhältnis Sie zu Miss Perrott stehen? Ich bin Anwältin, Mr. Singh. Das wusste ich natürlich schon. Mumeshi redet schnell und sie redet viel, immer ein Hinweis auf Jurisprudenz. Mein Vater sagt gerne, wenn du einen Anwalt erschießen willst, ziel einfach auf seinen Mund. Den zu verfehlen ist unmöglich. Was ich eigentlich wissen will, wer hat Mumeshi mandatiert? Sie tut mir den Gefallen. Ich arbeite für Chanel Perrott, die Mutter von Juliette, sagt sie. Sie schnippt mit den Fingern. In ihrer Hand erscheint eine blütenweiße Visitenkarte. Sie wirft sie. Das Ding dreht sich vor mir in der Luft und verharrt dort. P. Mumeshi, Avocat, 45 Rue Erard, 75012, Paris. Ich sage dem System, es möge die Karte archivieren, woraufhin diese auf die Schreibtischplatte hinabsegelt und allmählich transparent wird. Albern sowas. Anwälte eben. Als nächstes erzählt mir Mumeshi die Geschichte. Sie ähnelt jener, die ich meist zu hören bekomme, eigentlich immer. Nachdem sich die kleine Juliette in Luft aufgelöst hat, bekommen es ihre nahen Verwandten, in diesem Fall die Mama, mit der Angst zu tun. Sie ruft Juliettes Ex-Freund an, ihren Ex-Ex-Freund und ihre beste Schulfreundin. Keiner von denen hat die Vermisste gesehen. Seit Jahren. Spätestens in diesem Moment dämmert der Mutter, dass sie erschreckend wenig über das Leben ihrer Tochter weiß und niemanden aus deren sozialem Umfeld kennt. Als nächstes läuft Chanel Perrott zur Polizei, um eine Vermisstenmeldung aufzugeben. Die Beamten erklären ihr, dass es jedermanns gutes Recht sei, spontan 2 Wochen in die Berge oder ans Meer zu fahren, ohne Mutti Bescheid zu sagen. »Madame Perrott ist äußerst wohlhabend«, fährt Mumeshi fort. »Sie hat mit Hilfe ihres Amanuensis eine immense Menge an Datenquellen angezapft, doch es ist rein gar nichts dabei rausgekommen.« Deshalb ist sie davon überzeugt, dass Juliette das Opfer eines Verbrechens geworden sein muss. Voreilige Schlussfolgerung, erwidere ich. Inwiefern? So ein Amanuensis ist nicht sehr clever. Mr. Singh, Sie können mir glauben, dass meine Klientin den besten besitzt, den man kaufen kann. Bestimmt. Wenn die Vermisste trotz mehrtägiger Beobachtung nicht auftaucht, ist sie möglicherweise gekidnappt worden. Oder aber, ich zeige auf Mumeshis perfekt sitzenden Hosenanzug, sie hat einfach ihr Aussehen verändert, weil sie nicht gefunden werden will. Eine Holomask ist natürlich denkbar. Meine Klientin hält diese Erklärung allerdings für unwahrscheinlich. Sie kennt ihre Tochter sehr gut. Juliette würde so etwas nie tun. Auch den Satz habe ich schon oft gehört.